Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Jennifer Heichel. Die DKMS ist die gemeinnützige Deutsche Knochenmarkspenderdatei mit Sitz in Tübingen. Sie registriert Stammzellspender. Vor allem in den letzten Jahren hat die DKMS um das Thema Stammzellspender an Bekanntheit gewonnen. Alle Informationen rund um die DKMS erfahrt ihr in unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung. Ich habe mit Laura Redlinger gesprochen. Viele wissen ungefähr, was es mit der DKMS auf sich hat. Die Geschichte hinter der Spenderdatei kennen aber nur wenige.
Also die DKMS gibt es seit 1991. Die wurde damals von Peter Harf gegründet und der hat die DKMS gegründet aufgrund der Blutkrebserkrankung seiner Frau, die eben auch erkrankt war. Für die Mechthild, so hieß seine Frau, hat man auch einen passenden Spender zwar finden können, aber sie hat es trotzdem nicht geschafft. Und er hat seiner Frau eben damals versprochen, sich dafür einzusetzen, dass es für jeden Blutkrebspatienten einen passenden Spender gibt. Und damals waren ca. 3000 Stammzellspender registriert in Deutschland und er hat dann die DKMS gegründet und kurze Zeit später waren es schon über 60.000 neue Spender. Und das hat ihm dann natürlich auch in seiner Sache so ein Stück weit recht gegeben.
Im Jahr erkranken rund 13.700 Menschen an Leukämie. Es gibt 4 Arten von Leukämie. Die akute lymphatische Leukämie, ALL, die chronisch-lymphatische Leukämie, CLL, die akute myeloische Leukämie, AML, und die chronisch-myeloische Leukämie, CML. Leukämie ist aber nur eine Krankheit, die unter den Begriff Blutkrebs fällt. Laura ist zuständig für die Hochschulaktion der DKMS in Deutschland. Hier arbeitet sie eng mit dem studentischen Verein AJAS zusammen.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ehrenamtliches Engagement während des Studiums ist wichtig. Viele Studierende engagieren sich in ihrer Freizeit in studentischen Vereinen oder Initiativen. Einer dieser studentischen Vereine ist AJAS. Seine Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, über Blutkrebs und Stammzellspende aufzuklären und Registrierungsaktionen durchzuführen. AJAS gibt es in ganz Deutschland. AJAS Tübingen gründete Stefanie Ehmann 2018. Damals war sie Wirtschaftsstudentin hier an der Universität.
Ich kannte das über eine gute Freundin von mir, die in Frankfurt studiert hat und die da im Team dabei war und dachte, das ist eigentlich eine mega coole Idee, warum gibt es das nicht in Tübingen? Und deshalb haben wir dann einfach uns zusammengeschlossen. Ich habe mich noch mit 2 anderen Vivis zusammengeschlossen und dann haben wir die angeschrieben direkt und die haben uns noch einen Kontakt vermittelt mit einem anderen aus Tübingen, der auch gerne sowas gründen würde und dann haben wir uns zusammengesetzt und beschlossen, das muss auch in Tübingen entstehen.
Vorbild für den Namen AJAS war ein Held aus der griechischen Mythologie. AJAS kämpfte in der Schlacht von Troja allein und erreichte viel. Darum geht es auch bei AJAS. Jeder im Verein und jeder, der sich registrieren lässt, ist ein Held. Stefanie ist nicht nur bei AJAS, weil sie AJAS ganz cool findet, sondern auch, weil sie einen persönlichen Bezug zum Thema Leukämie hat. Ihr Vater starb 2013 an dieser Krankheit. Daher ist für sie
das Thema Stammzellspende ein ganz wichtiges Thema, finde. Es gibt ganz viele Krebsarten, wo man als Nichtmediziner überhaupt gar nichts tun kann. Und dann gibt es Leukämie, da kann man auch als Nichtmediziner einfach dagegen mitkämpfen. Also der Hashtag, der bei der DKMS ja auch ganz oft genannt wird, ist gemeinsam gegen Blutkrebs, weil es tatsächlich darum geht, möglichst viele Leute zu registrieren, sodass jeder die Chance hat, einen passenden Stammzellspender zu finden.
Maike Klemm ist ehemalige Studentin der Wirtschaftswissenschaft und Mitgründerin von AJAS.
Gerade bei BWL oder solchen Studiengängen gibt es oft Studentenorganisationen, die sehr studiengangspezifisch sind. Was wir sehr schön finden an AJAS ist, dass wirklich Leute aus allen Fachrichtungen mitmachen können, dass das wirklich für jeden irgendwie ein Thema ist, für das er sich interessieren kann, wo er was beitragen kann. Und dass es wirklich ist, auch wenn wir an einem Tag 250 Leute registrieren, sind es 250 Leute, die möglicherweise ein Leben retten können. Und der Gewinn dadurch, dass wir uns hier engagieren und was machen, ist einfach enorm, finde ich.
Wer bei AJAS mitmachen möchte, kann über Facebook die Treffen herausfinden und vorbeikommen. Dann besteht die Möglichkeit, Mitglied im Verein zu werden oder sich in eine Helferliste einzutragen. Die Registrierungsaktionen finden 3-mal im Jahr statt. Wer sich registrieren lassen möchte, kommt einfach zur Aktion. Dort informieren die Helfer erst einmal über Blutkrebs, Stammzellenspende, die Entnahmearten und die Ausschlussgründe für eine Spende. Anders als Blutspenden sind Stammzellenspenden unvergütet. Wenn die Leute dann bereit sind, Stammzellenspender zu werden, kommt die eigentliche Registrierung.
Da gibt es 3 Wattestäbchen, die müssen jeweils 1 Minute in die Wangeninnenseite darüber gestrichen werden, damit man ein bisschen Zellmaterial auf diese Wattestäbchen drauf bekommt. Dann füllen wir mit denen zusammen so einen Kontaktbogen aus. Dann bringen die Leute ihre Registrierungsmaterialien bei uns zur Endkontrolle. Wird es nochmal von unseren Helfern durchgeschaut, ob das alles passt. Das dauert tatsächlich nur so 5 bis 10 Minuten, je nachdem. Manchmal verquatscht man sich ja auch ein bisschen.
Die Daten der neu registrierten Spender leitet AYAS an die DKMS weiter. Das ist die gemeinnützige Deutsche Knochenmarkspenderdatei mit Sitz in Tübingen. In Deutschland sind aktuell 6,7 Millionen Spender registriert. Maximilian Kassner hat sich 2011 registriert. Während seiner Bachelor-Thesis in BWL fragte ihn die DKMS dann an. Sie schickten dem 23-Jährigen ein Testkit zur Blutabnahme. Mithilfe seines Hausarztes gingen seine Daten an die DKMS. 2 Jahre später bekam er Rückmeldung von dieser. Sie hatten einen Patienten gefunden, der Maximilians Hilfe braucht. Und er wurde zur Stammzellenspende eingeladen.
Man muss erstmal eine generelle Gesundheitsuntersuchung machen. Dazu verbringt man dann einen ganzen Tag in der Klinik. Also nach der Hauptuntersuchung folgt dann der tatsächliche Spendenprozess, sage ich mal. Der beginnt bei der peripheren Stammzellenspende 5 Tage vorher. Da bekommt man dann mehrere Spritzen, die man sich 2-mal täglich, also morgens und abends, in den Bauch spritzen muss. Die Entnahme an sich, die war dann eigentlich absolut unspektakulär. Die nette Betreuung hat mich dann an die Maschine angeschlossen. Dort wird dann Blut entnommen, gefiltert und dann wieder zurück in den Körper geleitet. Da sitzt man dann im Bett, kann ein bisschen Fernsehen gucken.
Nach der Spende wird man über den Gesundheitszustand des Empfängers informiert. Maximilian hat im Verlauf von 2 Jahren nach der Spende erfahren, dass es seinem genetischen Zwilling gut geht. Der Empfänger wollte allerdings keinen Kontakt. Ob er noch einmal Stammzellen spenden würde?
Selbstverständlich. Ich meine, wenn ich jetzt sehe, dass das ganze Leben von einem Menschen an so einer kleinen Spende festhängt und was das für eine Bedeutung für die Person und das Umfeld haben kann. Und wenn ich jetzt so das im Verhältnis sehe zu dem, was ich dann wirklich selber geleistet habe und welchen Einsatz ich erbracht habe, dann kann ich nicht anders als sagen, ich würde es nochmal machen.
Das war ein Beitrag von mir über den studentischen Verein AYAS, gemeinsam gegen Blutkrebs. Wenn auch ihr bei AYAS mitmachen möchtet, dann besucht den Verein auf seiner Facebook-Seite. AYAS Tübingen, Studierende gegen Blutkrebs. Oder schreibt eine Mail an tübingen@ayas.de. Die Leute, die sich bei AYAS registrieren, werden bei der DKMS in die Spenderdatei mit aufgenommen. Wie viele Spender es gibt und wo, erklärt uns Laura Riedlinger.
Bei der DKMS haben wir jetzt knapp 9,7 Millionen Spender registriert. Die Zahl bezieht sich aber weltweit, also auf alle Standorte weltweit, die wir haben. Wir sind ja noch in den USA, in UK, in Polen, Chile und Indien unterwegs. Und allein in Deutschland sind wir aktuell bei 6,4 Millionen Spendern. Es gibt aber natürlich auch noch andere Stammzellspenderdateien. Also wir sind im Prinzip eine von vielen Dateien, wobei wir in Deutschland die größte Datei sind, weil wir auch eben deutschlandweit arbeiten. Es gibt viele Dateien, die arbeiten nur bundeslandspezifisch. Dateiunabhängig kann man aber vielleicht noch dazu sagen, gerade weil es ja eben mehrere Dateien gibt. Es ist so, wenn man jetzt sagt, wir schauen, wie viele Spender es weltweit gibt, dann sind es ja bei uns diese 9,7 Millionen und weltweit sind es aber tatsächlich fast 36 Millionen.
Stammzellen zu spenden und die Spende entgegenzunehmen, ist ein medizinischer Eingriff. Dies birgt ein Risiko. Wie viele Stammzelltransplantationen schlagen bei den Patienten fehl?
Also die Spenden an sich und auch die Transplantation, die gehen in dem Sinne nicht schief. Also das funktioniert eigentlich immer. Man entnimmt die Zellen beim Spender und transplantiert sie beim Patienten. Das ist beides keine wilde Sache. Beim Patienten darf man sich das auch nicht zu kompliziert oder zu spektakulär vorstellen, weil im Prinzip wird dem einfach nur ein Beutel angehängt mit den Zellen und die fließen dann in seinen Körper, wie bei einer Bluttransfusion im Prinzip. Und das ist dann auch schon die eigentliche Transplantation. Danach ist dann eher die Frage, nimmt der Körper die neuen Zellen an oder stoßt er die ab? Beziehungsweise die neuen Zellen schaffen dies anzuwachsen im Körper und ein neues blutbildendes System zu bilden und die Krebszellen, die vorher da waren, damit auch vollständig zu verdrängen, oder klappt das eben nicht? Und da haben wir eine Zahl, die ist aber nicht wirklich aussagekräftig. Da sagt man, zwischen 40% und 80% der Patienten schaffen es mit einer Stammzellspende. Ich sage, das ist nicht aussagekräftig, ist es auch nicht. Es kommt dann natürlich auch auf ganz viele andere Faktoren drauf an, also auch auf das Alter des Patienten. Hat der vielleicht noch diverse Begleiterkrankungen? Wie geht es ihm zum Zeitpunkt der Diagnose? Weil es gibt ja bei Blutkrebs ganz unterschiedliche Formen und auch unterschiedlich aggressive Formen. Das kann sein, dass jemand heute die Diagnose bekommt und morgen im Koma liegt. So schnell kann das gehen. Jemand anderes, der bekommt heute die Diagnose, muss dann natürlich auch schnell in die Klinik, aber dann kann man erstmal planen, okay, jetzt beginnt der erste Chemoblock, da machen wir den zweiten. Dann gucken wir erstmal, ob es vielleicht reicht, dass er Chemotherapie bekommen hat. Vielleicht hat die dann schon alle Krebszellen verdrängt. Hat sie es nicht geschafft, dann muss man über eine Spende nachdenken. Ne? Und da ist eben auch wichtig, wie ist der Krankheitsverlauf? Das hängt da halt auch alles mit zusammen. Und leider ist es halt auch so, dass bei manchen Patienten, die es dann nicht schaffen, das auch gar nicht der Krebs ist, an dem die sterben. Vor der Transplantation bekommen die eine ganz, ganz aggressive Chemotherapie. Das ist so die letzte Chemo eben vor der Transplantation, die dafür sorgt, dass wirklich alle Zellen im Körper platt gemacht werden. Alle Krebszellen natürlich, aber in dem Fall auch alle gesunden Zellen, die Abwehrmechanismen vom Körper funktionieren nicht mehr. Und dann kann das natürlich passieren, dass die sich irgendein Keim einfangen oder ein Virus oder so und irgendwas, was für uns einfach nur ein kleiner Schnupfen wäre, den wir vielleicht noch nicht mal mit Medikamenten bekämpfen oder so, führt bei denen dann ganz schnell zu einer Lungenentzündung und dadurch, dass der Körper kein Immunsystem hat und auch überhaupt keine Kräfte mehr hat, sich gegen irgendwas zu wehren, ist das dann manchmal auch das, was das Todesurteil so ein bisschen bringt.
Für ein wenig Aufmunterung sorgt jetzt Pink mit A Million Dreams.
I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.
gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. We may be right, we may be wrong, but I wanna bring you along to the world I see, to the world we close our eyes to see. We close our eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me.
Mit A Million Dreams, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute mit einem Hörfunkgespräch mit Laura Riedlinger von der Deutschen Knochenmarkspendedatei mit Sitz hier in Tübingen. A Million Dreams. Ja, Träume haben auch Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Um ihnen eine größere Chance zu geben, ihre Träume zu verwirklichen, ist es entscheidend, ihren genetischen Zwilling zu finden. Das ist nicht einfach. Laura, wie viele Registrierungsaktionen habt ihr dieses Jahr in Deutschland durchgeführt?
In ganz Deutschland haben wir Stand jetzt um die 1700 Registrierungen gemacht dieses Jahr. Letztes Jahr waren es ca. 1500 und so in dem Bereich bewegen wir uns auch meistens. Und wir bewegen uns auch meistens, wenn man es jetzt auf die Spenderzahl nochmal bezieht, bewegen wir uns zwischen 500 und 650.000 Spendern im Jahr, die wir neu registrieren. Ja, das ist eine ganze Menge, aber ist auch ganz arg wichtig, weil wir brauchen ja viele neue Spender, weil die älteren Spender irgendwann aus der Datei ja ausgeschlossen werden müssen, beziehungsweise die kommen nicht mehr als Stammzellspender in Frage. Bis zum 61. Lebensjahr darf man spenden und danach ist eine Fremdspende nicht mehr zulässig. Und da brauchen wir natürlich immer wieder Nachschub, muss wieder aufgefüllt werden, was quasi hinten rausrutscht. Ja.
Als nächstes hört ihr Peter Fox mit Haus am See. Viel Spaß!
Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten, alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein. Und
alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
Peter Fox mit Haus am See. Wie viele Menschen erkranken im Jahr an Blutkrebs?
Es sind meistens so um die 20.000 Neuerkrankungen bei den Männern. Frauen sind ein bisschen niedriger, die sind bei 17.000 Neuerkrankungen etwa im Jahr. Aber auch da muss man wieder aufpassen, das sind die Neuerkrankungen. Da gehören nicht die Patienten dazu, die einen Rückfall haben. Und ganz viele Patienten, die an Blutkrebs, oder nicht ganz viele, aber einige Patienten, die an Blutkrebs erkranken, haben ja auch irgendwann mal einen Rückfall im Zweifel. Weil vielleicht die Chemotherapie im ersten Moment was gebracht hat, aber im zweiten dann halt der Krebs doch wieder zurückkommt oder stärker ist.
Wenn ein Mensch an Krebs erkrankt, nimmt das oftmals nicht nur ihn mit. Verwandte, Bekannte und Freunde möchten helfen. Durch sie erfährt die DKMS oftmals von Krebspatienten, die eine Stammzellspende benötigen.
Die Krebspatienten, die kommen auf uns zu, beziehungsweise sind deren Familien, Freunde, Bekannte, Kollegen oftmals, die sich bei uns melden, rufen entweder an oder schreiben uns eine E-Mail, dass es bei ihnen im Verwandten- oder Bekanntenkreis einen Erkrankten gibt oder eine erkrankte Person gibt und ob es möglich wäre, da eine Aktion zu machen und was dazu notwendig ist. Und dann telefonieren wir immer erstmal mit den Leuten und erklären denen, wie vorzugehen wäre bei einer öffentlichen Registrierungsaktion. Und das aber natürlich, bevor man irgendwas macht, muss man immer erst mit der betroffenen Person sprechen, ob die das überhaupt möchte. Weil Patienten einfach mit der Diagnose ganz unterschiedlich umgehen. Die einen Patienten, die sind da total offen und sobald sie die Diagnose erhalten haben, machen sie vielleicht selber über Social Media schon ganz arg viel und berichten und machen einen Blog oder so und wollen da einfach auch aufklären und ja, da Informationen teilen und weitergeben und fühlen sich dadurch auch besser. Und wenn man für die dann eine Aktion macht, freuen die sich total und das gibt denen wirklich Auftrieb. Und andere Patienten wollen das aber nicht so in der Öffentlichkeit haben. Die wollen vielleicht auch nicht von jedem angeschaut werden, wollen nicht, dass es jeder weiß, wollen nicht mitleidig angeschaut werden, können damit vielleicht nicht so gut umgehen. Und für die wäre so eine Aktion dann natürlich nicht das Richtige, weil das würde die eher runterziehen. Und da muss man natürlich erstmal mit jeder betroffenen Person dann sprechen und gucken, wie ist es bei ihr? Möchte sie das nicht? Zu was ist sie bereit? Vielleicht dürfen wir dann den Namen nennen, aber kein Foto zeigen oder so. Ne? Also da gibt es ja viele verschiedene Zwischenwege dann auch, so auf dem Weg zu so einer großen öffentlichen Aktion. Genau, aber die erfolgreichsten Aktionen in der Öffentlichkeit sind natürlich immer dann, wenn man auch ein Foto nutzen darf, die Geschichte zum Patienten kennt. Das ist ganz klar, weil das sind Emotionen und darauf reagieren die Leute. Anders geht's nicht.
Das heißt, die DKMS hat eine Liste mit Krebspatienten und führt dann Stammzellspender und Krebspatient zusammen?
Nicht ganz. Wir sind ja quasi eine Datei. Das heißt, wir registrieren Stammzellspender. Die sind bei uns registriert und wir werten auch deren Merkmale aus bei uns im Labor. Allerdings die Suche für einen Patienten, die wird woanders durchgeführt. Die Suche wird beim ZKRD in Ulm durchgesucht. Das ist das zentrale Knochenmarkspenderregister. Genau, und da fließen von allen Dateien, weil ich habe ja vorher gesagt, es gibt die DKMS, aber auch noch ein paar andere Dateien in Deutschland. Und von allen Dateien fließen quasi die Spenderdaten in pseudonymisierter Weise zusammen. Und da wird dann auch die Suche durchgeführt, bei diesem ZKRD. Pseudonymisiert bedeutet, wir leiten weiter eine Spendernummer, das Geschlecht und die Gewebemerkmale. Das wird weitergeleitet, das wird quasi auch von den anderen Dateien weitergeleitet. Und wenn das ZKRD einen möglichen Treffer hat, dann irgendwann kommen erst wir ins Spiel, weil wir dann den konkreten Spender ja auch im Zweifel haben. Aber auch nur, wenn es eben auch ein DKMS-Spender ist. Dann kommen wir ins Spiel, dann kontaktieren wir unseren Spender, fragen ihn, bist du nach wie vor bereit zu spenden? Er muss einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen, weil das eine ist natürlich, möchte er noch, das andere ist, darf er überhaupt noch, hat er inzwischen vielleicht selber irgendwas, mit dem er gar nicht mehr spenden kann. Ist er ins Ausland gezogen, dann können wir ihn auch nicht mehr zur Spende bitten. Also das muss dann erstmal abgeklärt werden. Und das machen erst wir. Also die Patienten werden nicht bei uns gemeldet, bei der DKMS, sondern immer nur bei diesem zentralen Knochenmarkspenderregister in Ulm.
Und wie viele Krebspatienten finden ihren genetischen Zwilling?
In Deutschland finden 9 von 10 Patienten ihren Stammzellspender, also 90%. Ist ja im Prinzip nicht schlecht, aber die 10%, das sind halt immer noch zu viel. Und ich sage es immer so, man muss sich einfach nur mal einen Raum vorstellen, in dem mehrere Leute sitzen, in der Vorlesung, im Hörsaal oder so, und sich mal überlegen, wie viele Personen quasi die 10. wären. Und dann sieht man schon, dass es eigentlich echt immer noch viel zu viele sind. Aber die Quote ist natürlich nicht schlecht, zumal in Deutschland, also eben auch die Zahl der Registrierten verhältnismäßig gut ist. Aber wie gesagt, man muss da einfach weitermachen.
Bevor wir gleich eine ganz besondere Geschichte über eine Krebspatientin und ihren Stammzellspender hören, gibt es für euch Hey Brother von Avicii.
Hey Brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Tell me another story.
I think it's time for you to tell me a story.
Why do you have to go, Dad?
Promise. I'll be back in no time.
Avicii mit Hey Brother. Oftmals wird bei Organtransplantationen dem Empfänger und Spender nachgesagt, dass sie eine ganz besondere Verbindung haben. Auch bei Stammzellspender und Krebspatient ist das oftmals so. Laura kennt so eine ganz besondere Geschichte von einem Spender und einer Empfängerin.
Bei der Geschichte ist es so, dass sich dass Spender und Patientin inzwischen verheiratet sind. Genau, weil die Patientin 2008 die Diagnose bekommen hat und hat dann eben auch erstmal Chemotherapie bekommen und sah dann auch erstmal gar nicht schlecht aus. Und dann hatte sie aber einen Rückfall und dann war es klar, dass sie eine Spende braucht. Und dann ist es ja so, nach einem Jahr darf man, je nachdem, aus welchem Land der Spender kommt, das ist, oder der Patient, innerhalb von Deutschland ist es aber so, dass man nach einem Jahr anonymen Briefkontakt aufnehmen darf, wenn das von beiden Seiten so gewünscht ist. Und nach 2 Jahren darf man sich auch persönlich kennenlernen. Und die Patientin wollte auch sehr, sehr gerne ihren Spender kennenlernen. Aber er war sich wohl am Anfang noch so ein bisschen unschlüssig, hat dann aber dem Adressaustausch doch zugestimmt. Und haben sie sich auch getroffen und haben viel Zeit miteinander verbracht. Und es ist oft so, dass man von den Spendern und Patienten hört, dass sie einfach, dass es da eine Verbindung da ist, irgendwas Besonderes zwischen ihnen. Und das haben die zwei auch relativ schnell gemerkt. Und irgendwann war aber eben dann auch doch klar, dass mehr als jetzt nur eine freundschaftliche Spender-Patienten-Ebene ist quasi, dass es halt drüber hinausging. Genau, und die sind inzwischen verheiratet.
Ich durfte selbst eine Patientin mit Leukämie kennenlernen, Helga Siegle. Neben ihrer Tätigkeit beim SWR und als Leiterin einer Feldenkreisgruppe schaffte sie den Spagat zwischen einem Leben mit der Krankheit und ihrem normalen Leben. Vorher hörte er aber noch Bon Jovi, It's My Life.
This ain't a song for the broken hearted.
Das war Bon Jovi mit It's My Life. Ein Spruch, den Helga Siegle leibt und lebt. Sie lässt sich nicht von ihrer Krankheit definieren, sondern nimmt ihr Leben in die Hand. Ich bin jetzt in Hirschau. Hier wohnt Helga Siegle, die an einer CLL, einer chronisch-lymphatischen Leukämie, erkrankt ist. Sie ist jetzt 72 Jahre und lebt seit 20 Jahren mit dieser Krankheit.
Und das ist ein Nahsprechmikrofon oder was da oben dran?
Genau. Okay. Also muss ich sie leider jetzt so bedrängen die ganze Zeit.
Mir wurscht, ich bin es ja gewöhnt. Ich habe lange genug am SWR gearbeitet.
Die Krankheit machte sich dann während ihrer Zeit beim Südwestfunk, heute SWR, bemerkbar. Plötzlich war sie häufiger müde und bekam schneller blaue Flecken. Nach 2 Bluttests beim Hausarzt schickte dieser sie dann zum Onkologen. Mithilfe der Knochenmarkspunktion war das Ergebnis eindeutig. Eine chronisch-lymphatische Leukämie.
Es war damals, habe ich es, glaube ich, gar nicht so ernst genommen, weil mein Hausarzt meinte, ja, es muss nicht immer eine Chemo folgen. Was auch tatsächlich der Fall ist. Es gibt Leute, die da ungeschoren durchkommen. Und das weiß man am Anfang einfach nicht, wie schreitet die Krankheit fort. Und damit war es noch, wurde ich so ziemlich beruhigt. Und dann hat sich es nur mit der Zeit, weil ich dann immer zu den Patiententagen an der Uniklinik ging und dann immer mehr hörte, mehr Wissen ansammelte, habe ich gemerkt, oh, so langsam gehen meine Blutwerte doch Richtung dem, dass man was tun muss. Und ab da war es dann etwas beunruhigend.
Eine große Stütze ist ihr Umfeld. Dies betont Helga Siegle immer wieder. Nicht nur ihre Freunde, sondern auch ihre Ärzte und ihre Klinik in Filderstadt geben ihr Halt.
Also ich hatte zwischendurch auch Tiefpunkte. Da hatte ich gedacht, jetzt habe ich die Schnauze voll. Also gestern habe ich dann wirklich, bin ich durch die Wohnung und habe laut Scheiße gebrüllt. Aber ich denke, die Negativen, also diese runter, dass man so ins Loch fällt, das ist, gehört halt auch dazu. Aber insgesamt mache ich natürlich auch einige Dinge, die ich gerne mache.
Vor allem Dinge mit Bewegung mag sie sehr. Während der Zeit beim SWR fing sie an, die Feldenkrais-Methode zu lernen. Die Methode wurde vom israelischen Ingenieur Moshe Feldenkrais entwickelt und ist eine ganzheitliche Bewegungslehre für alle Altersgruppen. Zum Ende ihrer SWR-Zeit entdeckte sie dann die Leidenschaft für Flamenco. Mit seinen Gitarrenklängen, dem lebhaften Gesang und energischen Tanzschritten ist eine Kunst der spanischen Kultur.
Ein bisschen wie Disco Fox vom Schritt her.
Ich kenne Disco Fox nicht, aber also, Sevillana ist sicher viel älter als Disco Fox.
Wahrscheinlich haben die es auch eher von denen abgeguckt, aber ich will hier nichts festmachen.
Das kann sein. Ja. Also Sevillana ist was, das, also diese Musik, das können alle Spanier tanzen und das kann jeder mit jedem tanzen. Weil das liegt fest. Aber wenn die Spanier das tanzen, dann ist das teilweise nur so angedeutet. Besonders die Männer. Die machen dann so was ganz Kleines. Und die Frauen machen es dann groß.
Tanzen ist Helga Sieglers Leidenschaft seit ihrer Kindheit. Doch ihre Krankheit und die damit einhergehende Chemo haben ihre Bewegungsfähigkeit und damit auch die Möglichkeiten für den Tanz beeinträchtigt. Sie hat eine Polyneuropathie entwickelt. Das heißt, dass einige Nerven beschädigt sind. Die Symptome sind zum Beispiel Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Schmerzen.
Ich habe es jetzt rein an den Füßen und ein bisschen an den Unterschenkeln. Manche Leute haben es auch an Händen. Da habe ich überhaupt nichts. Aber an den Füßen habe ich es und da muss ich bei Flamenco zum Beispiel ein bisschen, kann ich nicht mehr so elegant stehen, wie ich das früher konnte. Das heißt, ich muss ein bisschen breitbeiniger stehen. Und kann auch nicht mehr so auf eine Linie gehen.
Zu den Nebenwirkungen kommen auch noch die Müdigkeit, geschwollene Lymphknoten in den Leisten, eine vergrößerte Milz, ein Immunsystem, das künstlich aufgebaut werden muss und Probleme mit der Verdauung.
Aber es haben viele Krebspatienten haben im Darm Probleme durch die Chemotherapie. Also es gibt auch die Auswirkung oft, dass man jetzt mehr furzen muss. Da habe ich meinem Arzt mal ein schöne Geschichte geschickt, die er dann allen in der Station weitergegeben hat. Von Rafik Shami gibt es eine Geschichte, der königliche Furz. Und das ist einfach was Schönes, weil man muss irgendwie mit umgehen, wenn es auch immer noch so was Peinliches hat. Aber es passiert einfach und man kann sich nicht dagegen wehren.
Mit Humor und einer positiven Einstellung geht Helga Siegle trotzdem durch das Leben. Ihre Krankheit definiert sie nicht, sondern ist eben nur ein Teil von ihr. Warum sie so positiv eingestellt ist?
Ich finde immer, ich habe ganz tolle Stützen um mich herum, sowohl von den Ärzten als auch von den Freunden. Ich habe ein paar Hobbys, die einfach wahnsinnig viel Spaß machen. Ich spiele Klavier, ich tanze Flamenco. Ich würde gern mehr zum Lesen kommen, aber ich muss wieder von Feldenkreis so viel vorbereiten, dass ich dann zwischendurch wieder Phasen habe oder zumindest während den Infusionen lese ich immer. Ja, vielleicht fällt mir noch was dazu ein. Meine Mutter hat immer mit ihrem Krebs, wollte nicht, dass das die Leute wissen. Und sie hat sich überhaupt keinen Gefallen damit getan. Es war viel, viel schwieriger. Und als sie dann starb, da waren manche ganz von Socken. Ah, warum hat sie es nie gesagt?
Tschüss, tschüss. Machen Sie es gut. Noch eine schöne Woche.
Kommen Sie gut zum Bus und bitte heim.
Dankeschön.
Mein Beitrag über Helga Siegle. Seit Jahren kämpft sie gegen die Leukämie in ihrem Körper.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ich war ein wenig auf der Internetseite der DKMS unterwegs und mir ist etwas ins Auge gestochen. Es gibt eine Frage mit der Überschrift: Ich bin homosexuell. Darf ich mich als Stammzellspender registrieren? Seit 2014 ist das erlaubt. Warum war das mal anders?
Das ist ja so, dass Homosexuelle zu einer Risikogruppe dazu gezählt werden. Also auch bei der Blutspende ist es ja auch so. Einfach aus dem Grund, weil man sagt, dass sie einfach schneller an übertragbaren Erkrankungen leiden oder sich da schneller was einfangen können, HIV und so weiter. Und man deswegen sagt, sind die eine Risikogruppe und sind davon ausgeschlossen. Und es war eben sehr, sehr lange der Fall. Das sind Standards, Richtlinien, die quasi auch vom ZKRD festgelegt werden. Was die Stammzellenspende anbelangt, Blutspende, was das anbelangt, macht ja auch die Bundesärztekammer. Genau, bei der Stammzellspende ist es eben das ZKRD und da gab es dann oder gibt es immer wieder so Expertenrunden und da gab es dann Ende 2014 gab es wieder eine und da hat sich die DKMS aber damals verstärkt dafür eingesetzt, dass eben Homosexuelle sehr wohl zur Spende auch zugelassen werden beziehungsweise sich registrieren lassen dürfen in erster Linie mal, weil die DKMS der Auffassung war, dass das Risiko nicht bei den Homosexuellen an sich liegt, sondern das Risiko da bei liegt, ob man geschützten oder ungeschützten Geschlechtsverkehr hat. Und ungeschützten Geschlechtsverkehr kann jeder haben. So. Deswegen hat sich die DKMS damals auch dafür stark gemacht in dieser Runde und mit dem Ziel, und das haben wir zum Glück auch erreicht, dass Homosexuelle eben ab 2015 dann auch Stammzellen oder sich als Stammzellenspender registrieren lassen durften. Genau.
Okay.
Ob sie dann nachher, es ist natürlich nochmal eine andere Sache, also registrieren lassen dürfen sie sich, ob sie dann zur Spende auch zugelassen werden, das entscheidet natürlich immer der Arzt des Patienten und da gibt es leider auch in manchen Ländern immer noch sehr viele Ärzte, die das dann nicht zulassen, die das dann nicht wollen.
Eine faire Sache. Um Fairness geht es auch in unserem nächsten Song, Where's the Love von den Black Eyed Peas.
Father, help us, send some guidance from above, 'cause people got Always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love? One world, one world.
We only got
one world, one world.
That's all we got.
One world, one world.
And something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with the good world, world. Yeah. We only got
one world, one world.
That's all we got.
One world.
Das war Where's the Love von den Black Eyed Peas. Laura, wir haben viel über Stammzellspende geredet. Was macht die DKMS denn sonst noch?
Wir sind in der Forschung auch ziemlich stark unterwegs, erforschen natürlich zum einen quasi die Krebsarten, aber auch das Thema Stammzellspende. Was muss man tun, um den Krebspatienten noch mehr zu helfen oder noch besser helfen zu können? Was ist für die Spende, für die Transplantation wichtig? Welche Faktoren sind dafür wichtig? Wie kann man es den Patienten leichter machen? Behandlungsformen und so weiter werden da quasi erforscht und untersucht. Da sind wir ganz stark unterwegs. Dann sind wir aber auch in Indien zum Beispiel, haben wir uns auch mit einer anderen Organisation zusammengeschlossen und ermöglichen da Kindern auch eine Transplantation, die ansonsten sich das einfach auch gar nicht, also Kindern und die Familien, die das nicht finanzieren könnten. Da ermöglichen wir die Transplantation zusammen mit der Organisation, sind bestrebt natürlich noch größer zu werden im Sinne von in mehr Ländern auch Dateien zu gründen, um einfach auch die Zahl der Stammzellenspender zu erhöhen, um dann auch im Umkehrschluss immer mehr und mehr Patienten einen passenden Spender liefern zu können.
Was kann man tun, um euch zu helfen?
Man kann auf jeden Fall uns schon mal helfen, indem man auf uns aufmerksam macht. Zum Beispiel einfach im Freundeskreis erzählt, im Verwandten-Bekanntenkreis von der DKMS erzählt, wenn man darüber was weiß. Und da natürlich auch darauf aufmerksam machen, dass man sich als Stammzellspender registrieren lassen kann, dass man insofern unterstützen kann, weil wir brauchen ja auch Aufmerksamkeit für unser Thema. Und die Leute, die sich registriert haben, die haben Aufmerksamkeit, aber die haben wir ja sowieso schon quasi. Und die Leute brauchen wir, um quasi wiederum andere Leute auch zu erreichen, die sich vielleicht noch nicht registriert haben. Und dann kann man uns natürlich auch unterstützen, indem man Registrierungsaktionen organisiert. Also nicht sich selber als Stammzellspender registriert, sondern andere auch registriert im Rahmen von diesen Aktionen. Das geht an Hochschulen, Schulen, in Unternehmen, in Sportvereinen geht es, dass man da einfach Aktionen initiiert.
Und für Studierende gibt es sogar ein Volontierprogramm. Wie funktioniert das?
Da ist es so, dass es im Prinzip einen Workshop gibt, zu dem wir unsere Volunteers einladen. Da schulen wir die ein bisschen, erklären denen, wie es quasi auf Aktion abläuft, wie man so eine Aktion leitet, wie man auch einer Schulaktion auftritt und da den Infovortrag hält beispielsweise. Und dann übernehmen diese Volunteers für uns die Aktionsleitungen vor Ort. Das heißt, die unterstützen uns insofern, als dass wir dann von Tübingen aus beispielsweise nicht ins tiefste Bayern fahren müssen. Was natürlich, ja, wir müssen ja immer ressourcensparsam unterwegs sein, weil wir gemeinnützig sind. Und wenn dann da gerade jemand vor Ort ist, der dann sagt, ja, ich kann das übernehmen, ich war ja beim Workshop, ich leite die Aktion einfach, dann geben wir dem alle Infos und dann unterstützt er uns bei der Aktion und übernimmt die Aktion. Und wir sparen dadurch natürlich Zeit und Geld und vor allem in der Zeit, in der wir halt vielleicht mal irgendwie 8 Stunden auf der Straße unterwegs sind, können wir im Prinzip vielleicht 5, 6 andere Aktionen organisieren. Und das ist uns auch eine große Stütze. Und das Volunteerprogramm eben genau, das richtet sich hauptsächlich an Studenten, weil die Aktionen meistens unter der Woche sind. An Schulen natürlich auch. Und jemand, der arbeitet, der müsste sich dann immer für frei nehmen. Das ist schwierig, sicherlich. Schüler sind da auch noch nicht ganz so flexibel. Deswegen sind es hauptsächlich Studenten, weil die ja auch oftmals an einem Tag gar keine Vorlesung haben. Genau, und da kann man sich einfach bei uns melden und sagen, man hat Interesse. Und dann macht man ein kurzes Interview mit der Kollegin, die dafür zuständig ist. Und im Zweifel wird man dann eingeladen zum Workshop und kann eben Volunteer bei uns werden.
Bekommt man dafür eine Entschädigung?
Das macht man wirklich auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis. Man bekommt aber natürlich eine entsprechende Bescheinigung am Ende auch, inwiefern man die DKMS unterstützt hat. Und das Engagement ist immer ein Jahr lang. Genau, umfasst so circa 6 Aktionen pro Person, pro Volunteer, die sich auch aufs ganze Jahr verteilen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jede Woche dann zweimal irgendwie unterwegs ist für die DKMS. Das verteilt sich dann schon auch recht sinnvoll.
Es gibt also viele Möglichkeiten, um Leukämie- und Blutkrebspatienten zu helfen und die DKMS zu unterstützen. Ich habe heute mit Laura Redlinger von der DKMS gesprochen. Wenn ihr jetzt motiviert seid, Stammzellspender zu werden, dann besucht die Internetseite der DKMS unter www.dkms.de. Am Anfang der Seite gibt es gleich die Möglichkeit, Spender zu werden. Ich bin schon bei der DKMS registriert, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr die Sendung nochmal nachhören wollt, könnt ihr das in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger OB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jennifer Heichel. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.
Thank you.